Ja, wir sind teils, teils zufrieden. Also erstmal müssen wir sagen, dass wir natürlich Druck aufbauen wollten im Vorfeld dieser Entscheidung über die schwarzen Listen. Das ist uns, glaube ich, gelungen, denn ich denke, dass die EU dort wirklich sehr umfangreiche Listen verabschiedet hat. Was uns überrascht hat, ist, dass es nun neben einer schwarzen Liste auch eine graue Liste gibt. Damit hatten wir nicht gerechnet, das war vorher so auch nicht angekündigt. Der Lackmustest kommt natürlich erst noch. Also jetzt muss man sehen, welche Länder auch wirklich die vereinbarten Reformen mit der EU umsetzen, damit man dann auch tatsächlich sagen kann, okay, diese Liste ist effektiv und die bringt was und welche Gegenmaßnahmen denn jetzt eigentlich dann getroffen werden können.
Jetzt sagen viele, wichtige Steuerparadiese fehlen. Es sind eher die kleineren Länder mit dabei. Wer fehlt Ihnen denn alles auf der Liste?
Wir haben zum Beispiel gesagt, dass die Schweiz ein Land sein müsste, was eigentlich auf der Liste erscheint. Die Schweiz ist jetzt auf der grauen Liste. Insofern muss man sehen, was jetzt an weiteren Reformen dort vereinbart wurde. Wir hätten natürlich auch erwartet, dass Bermuda auf dieser Liste ist. Bermuda steht ja im Zentrum des jüngsten Skandals um die Paradise Papers. Insofern sind wir natürlich überrascht, dass diese Länder nicht da draufstehen. Ich glaube, es gibt eine Sondervereinbarung speziell für die Länder in der Karibik, die vom Hurricane betroffen sind. Und unter die fällt auch Bermuda. Die wollte man jetzt offensichtlich noch nicht auf Listen setzen. Ansonsten ist natürlich das große Problem weiterhin, dass wir europäische Länder nicht auf der Liste haben. Also wenn man diese Kriterien der EU, darauf haben wir ja im Vorfeld auch hingewiesen, auf die eigenen EU-Mitgliedstaaten anwenden würde, dann hätte man mit den Niederlanden, Irland, Luxemburg und Malta tatsächlich auch vier EU-Staaten auf einer solchen Liste. Und ja, das ist natürlich ein Problem, was mit den schwarzen Listen jetzt nicht angegangen wurde und was aber auch perspektivisch gelöst werden muss.
Fehlt nicht auch Großbritannien, wenn man an die Kanalinseln denkt oder an die Überseegebiete oder an Gibraltar?
Ja, daran denkt man natürlich auch. Man muss da unterscheiden zwischen Großbritannien und einzelnen Jurisdiktionen. Also die EU hat sich ja einmal einzelne Länder angeschaut und Jurisdiktionen. Und bei den Jurisdiktionen hat sie eben auch genau hingeschaut, wer auf so eine Liste gehört und wer nicht. Großbritannien ist dann natürlich nicht drauf.
Können Sie den Begriff Jurisdiktion erläutern?
Jurisdiktionen sind Gebiete, die offiziell zu einem bestimmten Staatsgebiet gehören, aber weitreichende steuerliche Sonderrechte haben, also sozusagen steuerliche Autonomie und insofern eine eigenständige steuerliche Gesetzgebung haben, eine steuerliche Jurisdiktion.
Vielleicht können wir das nochmal definieren, den Begriff Steueroase. Was macht denn eine Steueroase aus?
Naja, ein Problem ist, dass es keinen allgemeinen Begriff gibt, der Steueroasen wirklich definiert. Die EU hat sich jetzt daran gemacht und einen Kriterienkatalog entwickelt. Dieser Kriterienkatalog fußt im Wesentlichen auf drei Elementen. Zum einen die Frage von Transparenz, also tauschen Länder Daten aus? Wenn nicht, dann ist das ein Kriterium für eine Steueroase. Zweitens, das ist neu, besteuern Sie angemessen Unternehmen? Also gibt es zum Beispiel sowas wie 0% Steuersätze für Unternehmen? Dann auch das wäre jetzt ein Hinweis darauf, dass ein Land eine Steueroase ist. Und dann das dritte Kriterium war die Frage, inwiefern denn die Länder eigentlich mit den auf G20 und OECD-Ebene vereinbarten Reformen zur Eindämmung der Steuervermeidung durch Konzerne, inwiefern da sie damit eigentlich konform gehen und die auch umsetzen. Und das sind so die wesentlichen drei Bereiche, über die die EU jetzt die Steueroasen definiert hat.
Würden Sie noch da gewisse Bereiche mit dazu nehmen? Was fehlt Ihnen bei der EU-Definition von Steueroasen?
Naja, das ist schon relativ umfangreich. Wir müssen, glaube ich, noch stärker insbesondere fragen, inwiefern die Unternehmenssteuersätze da eine Rolle spielen. Also wir befinden uns ja in einem weltweiten, das heißt dann Race to the Bottom, einem Steuerwettlauf nach unten. Und wir müssen schon annehmen, dass Steueroasen sehr stark diesen Steuerwettlauf befeuern. Insofern ist es gut, dass die EU gesagt hat, okay, wir schauen uns jetzt diese 0% Steuersätze an. Ich glaube, was weiterkommen müsste, ist, dass man auch schaut, okay, gibt es Sondervereinbarungen? Wie ist denn eigentlich wie sind die effektiven Steuersätze und werden die auch tatsächlich eingetrieben von den Unternehmen? Oder gibt es sozusagen Sonderdeals, die dann dafür sorgen, dass Unternehmen sich auch da sozusagen von Steuern befreien können.
Wie hoch sind denn die Verluste, die jetzt zum Beispiel der EU durch Steueroasen, durch Steuerdumping entstehen? Gibt es da Zahlen darüber?
Naja, dadurch, dass es immer nur ungefähre Zahlen gibt, ist die Schätzung immer relativ vage. Also es gibt beispielsweise die Schätzung, dass in der EU 150 Milliarden Euro jährlich durch Steuervermeidung von Unternehmen verloren gehen könnten. Es gibt eine Schätzung für Entwicklungsländer, die reicht von 100 bis 200 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das ist ganz gravierend, weil wenn wir uns vorstellen, dass die weltweite Entwicklungshilfe jährlich bei 140 Milliarden Dollar liegt und die verlieren verlieren, aber auf der anderen Seite 100 bis 200 Milliarden Dollar durch die Steuervermeidung von Unternehmen, dann ist das ein gravierendes Problem, insbesondere vor dem Hintergrund, dass arme Länder viel stärker noch von Unternehmenssteuern abhängen als zum Beispiel reiche Länder.
Wie geht es denn nun weiter? Also es gibt jetzt eine schwarze Liste, es gibt eine graue Liste von Ländern, die versprochen haben, transparenter zu werden und auch Reformen angekündigt haben. Wie geht es weiter?
Ich denke, der Prozess ist jetzt weiter offen. Ich denke, das sind weitere Beratungen, die da folgen müssen. Insbesondere muss man festlegen, wie der Ablauf ist jetzt zur Erfüllung der Kriterien für die Länder, die auf der grauen Liste sind. Und natürlich muss man auch die Frage von Gegenmaßnahmen und Sanktionen weiter treiben. Hier ist man natürlich noch nicht so weit, weil man sagt, okay, diese schwarze Liste, diese Drohung mit der schwarzen Liste, die nutzen wir jetzt erstmal als sozusagen Drohmittel für Steueroasen, ihr Businessmodell zu ändern. Es ist derzeit nicht absehbar oder unklar, wie das genau weitergehen wird und was da jetzt die nächsten Schritte sein werden. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie insbesondere dieser Überprüfungsprozess bei den Ländern auf der grauen Liste erfolgen wird.
Wie könnten denn Ihrer Meinung nach Steueroasen ausgetrocknet werden?
Naja, ich glaube, erstmal gibt es die Möglichkeit, dass man sozusagen Geldflüsse in Steueroasen tatsächlich auch mit Strafsteuern belegt, also sie sozusagen unrentabel macht. Was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, eine Transparenz, also dass man tatsächlich, ist eine langjährige Forderung auch der Zivilgesellschaft, dass man zum Beispiel Konzerne dazu verpflichtet, offenzulegen, welche Gewinne und darauf gezahlte Steuern sie in jedem Land eigentlich erzielen bzw. zahlen, sodass die Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger auch wirklich nachvollziehen können, ob Unternehmen, Konzerne dort einen fairen Steueranteil leisten. Und es geht natürlich nicht ohne eine Diskussion über Mindeststeuersätze, insbesondere wenn wir über die Europäische Union reden. Das ist ja tatsächlich ein Problem, dass wir Steueroasen auch in der Europäischen Union haben. Hier geht es nicht anders, als über Harmonisierung zu sprechen, sprich Mindeststeuersätze, die dann auch wirklich gelten müssen, über Transparenz sprechen müssen. Das heißt, auch hier brauchen wir diese öffentliche Länderberichterstattung von Konzernen. Und wir brauchen letztendlich, aber das ist sicherlich eher eine mittelfristige Frage, einen Schlüssel für eine Verteilung von Steueraufkommen in Europa. Die EU-Kommission schlägt sowas immer wieder vor und letztendlich wird es im Sinne von europäischer Solidarität nicht anders gehen, als dass man irgendwann zu diesem Schritt kommt.
Warum ist es so schwierig, innerhalb der EU Mindeststeuersätze zu schaffen? Ich habe eine Liste gelesen, so eine Rangliste von Steueroasen. Da ist Niederlande, es gibt verschiedene Listen, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, was stimmt, aber Niederlande ist als größte Steueroase der Welt aufgeführt. Das kann ja wohl nicht sein.
Ja, wenn man sich anschaut, wie viel Investments eigentlich in die Niederlande fließen, also an Niederlassungen in die Niederlande und das im Vergleich setzt zum niederländischen Bruttosozialprodukt, dann wird man schon hellhörig, weil das sind teilweise Missverhältnisse, die eigentlich nicht sein können. Und das zeigt eben auch die Notwendigkeit, dass man dazu kommen muss, bestimmte Dinge gleich zu besteuern. In den Niederlanden ist es zum Beispiel ein gängiges Modell, dass Niederlassungen von Firmen in den Niederlanden sitzen, dort die Markenrechte halten oder Patentrechte für bestimmte Produkte und dann sozusagen diese Markenrechte und Patentrechte weitergeben an andere Teile des Konzerns. Von diesen Konzernteilen fließen dann Gebühren für die Nutzung der Markenrechte. Und die werden dann aber nicht besteuert in den Niederlanden. Und das ist natürlich ein wesentliches Problem.
Jetzt haben wir ein Land noch gar nicht angesprochen, das sind die USA. Einmal würde mich da interessieren, jetzt droht der Welt, muss man schon fast sagen, die Trump'sche Steuerreform, wo ja auch die Körperschaftssteuersätze massiv abgesenkt werden sollen. Dann habe ich noch im Hinterkopf, dass auch bei, wenn es um die USA als Steueroase ging, immer Delaware gefallen ist. Ist das immer noch so? Sind die USA eine Steueroase?
Auch die USA erfüllen in dem Sinne nicht die Kriterien der Steueroase. Auch bei Delaware ist es so, dass Delaware natürlich bestimmte Merkmale aufweist, die ja auch Merkmale einer Steueroase haben. Aber Delaware ist im Sinne der EU-Kommission keine eigenständige Jurisdiktion und wurde insofern auch nicht untersucht. Aber natürlich ist es ein generelles Problem, vor dem wir gerade stehen, dieser Steuerwettlauf nach unten, der sich da weiter andeutet. Das ist natürlich was auch uns letztendlich sehr besorgt, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass vor 30 Jahren wir einen Unternehmenssteuersatz von 40% durchschnittlich in den OECD-Ländern hatten und dann jetzt ist er bei 30% und jetzt wird er immer weiter abgesenkt, dann kommen wir natürlich in so eine Spirale rein, die nur schwer aufzuhalten ist.
Und ob die EU jetzt da gegensteuern kann, das müssen wir abwarten. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.